Wenn ich mit Studierenden arbeite zum Thema Kinderrechte, ist eine meiner ersten Fragen: Was meint ihr? Sind Kinder und Erwachsene eigentlich gleich oder verschieden? Und aus meiner Sicht wäre die korrekte Antwort, dass Kinder und Erwachsene gleich und verschieden sind.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Kinderrechte bilden die Basis für unser pädagogisches Handeln und für unsere pädagogische Arbeit. Und dennoch ist mir aufgefallen, das Thema Kinderrechte habe ich hier im Podcast noch überhaupt nicht besprochen. Und das soll sich heute ändern. Und damit ein herzliches Hallo an alle Zuhörenden hier im Podcast. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin und Referentin für die Themen bedürfnisorientierte Pädagogik, achtsame Sprache, biografische Selbstreflexion, Eingewöhnung und so weiter und so fort. In unserer Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik bilden wir Fachkräfte aus. Und bevor ich meinen Gast vorstelle, mag ich einmal berichten, was Aktuelles in der Akademie gibt. Die nächste Veranstaltung, auf die freue ich mich wirklich auch schon sehr, gibt es eine Online-Fortbildung bei uns mit Dr. Andrea Touris. Das ist die Herausgeberin vom Buch Das schwierige Kind? Herausforderndem Verhalten professionell begegnen am 7. November von 10 bis 16 Uhr. Also meldet euch dafür gerne noch an und sie hat uns versichert, natürlich wird das Thema Neurodiversität, Neurodivergenz und neuroaffirmative Pädagogik da eine wichtige Rolle spielen wieder in diesem Kurs. Und wer da nicht teilnehmen kann am 7. November, dem können wir auf jeden Fall sehr ans Herz legen, den aufgezeichneten Vortrag von Andrea Touris zum Thema eben Neurodiversität. Der kann auch von Teams gebucht werden und das ist ein aufgezeichneter Vortrag, den man überall jederzeit anschauen kann. Also da zusätzlich alle Infos in die Shownotes. Und das ist die Information, die aktuelle Info der BU-Akademie. Und jetzt mag ich unseren Gast vorstellen. Wer könnte es anders sein? Wer kennt sich am besten mit Kinderrechten aus? Das ist Dr. Maywald. Dr. Jörg Maywald ist heute zu Gast hier im Podcast. Darüber freue ich mich sehr. Er wird uns in die Grundlagen der Kinderrechte einführen. Er hat ein Studium der Soziologie, Psychologie und Pädagogik in Berlin absolviert und ist Mitbegründer des Berliner Kinderschutzzentrums, in dem ich auch schon mal gearbeitet habe. Nur mal ganz nebenbei gesagt. Und er war Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind. Wer in Berlin wohnt, kennt die sicherlich auch ganz gut. Und Sprecher der National Coalition Deutschland, Netzwerk zur Unterstützung der UN-Kinderrechtskonvention, die natürlich heute hier auch in der Folge eine Rolle spielen wird. Und er ist seit 2011 Honorarprofessor für Kinderrechte und Kinderschutz an der Fachhochschule Potsdam, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Unsere Wege kreuzen sich immer wieder, auch auf Fachtagen, ist mir immer wieder aufgefallen, sind wir auch gemeinsam präsent, wie zum Beispiel auf dem Fachtag Gewaltfreie Kindheit oder auf anderen Fachtagen. Ja, es wird heute eben, wie gesagt, um das Thema Kinderrechte gehen, aber auch kinderrechtsbasierte Pädagogik. Ja, dabei wünsche ich jetzt ganz viel Spaß und sage herzlich willkommen, Jörg Maywald.
Danke für die Einladung.
Also was mich ja ganz persönlich interessiert, gleich zu Beginn des Podcasts, was hat Sie denn eigentlich dazu veranlasst, sich mit dem Thema Kinderschutz, Kinderrechte so zu beschäftigen? Weil das ist ja schon auch so ein Steckenpferd von Ihnen. Und wenn man an Kinderschutz, an Kinderrechte denkt, denkt man sofort an Sie. Gibt es eine persönliche Geschichte oder ein bestimmtes Erlebnis, was Sie dazu gebracht hat?
Also sicherlich gibt es viele Ereignisse und auch Personen, die mich beeinflusst haben. Aber ich würde schon sagen, es gibt in meinem Leben so zwei Triggerpunkte, die da besonders wichtig gewesen sind. Und zwar ein bereits in der Kindheit. Ich hatte noch nichts von Kinderrechten gehört. Das war damals überhaupt kein Thema. Aber ich hatte, so würde ich es heute sehen, ein Gefühl für Gerechtigkeit. Und zwar bin ich in Baden-Württemberg zur Schule gegangen und damals gab es noch die Prügelstrafe. Es war noch nicht verboten, es war das vorletzte Bundesland, was das Prügeln in der Schule, und zwar erst Anfang der 1970er Jahre, verboten hat. Ich bin aber schon in den 60ern in die Grundschule zumindest gegangen. Und wir hatten tatsächlich noch einige Lehrkräfte, die den Tatzenstock genutzt haben. Das heißt, wenn ein Kind etwas ausgefressen hatte, musste es nach vorne treten und bekam so 4, 5 Tatzenstockschläge. Das Schlimme übrigens war gar nicht der körperliche Schmerz, sondern das viel Schlimmere war die Beschämung, vor den anderen Kindern nach vorne treten zu müssen. Und ich fand das nicht okay. Ich fand das unfair. Ich fand das nicht gerecht. Und obwohl ich noch nichts über Kinderrechte gehört hatte, und ich bin auch der Auffassung, dass Kinder, im Englischen heißt es, ein Sense for Justice, ein Gefühl für Gerechtigkeit haben. Jedenfalls in entspannten Situationen, da gibt es sogar sehr schöne Experimente, sind Kinder geneigt, etwas spontan abzugeben, also zu teilen. Nicht in angespannten Situationen. Kinder sind nicht die besseren Menschen, sie können auch ziemlich ätzend sein, aber in einer entspannten Situation haben sie ein Gefühl für Gerechtigkeit. Das hatte ich auch und ich fand das absolut unmöglich, dass hier erwachsene Kinder schlagen dürfen. Gut, ich hatte ein bisschen Glück, meine Mutter war selber Erzieherin, der wäre das niemals in den Kopf gekommen. Also ich hatte das Kontrabeispiel gewissermaßen. Das war so ein erster Punkt, der mich für dieses Thema zumindest, für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sensibilisiert hat. Es gab einen zweiten, sehr wichtigen Punkt, da war ich dann schon längst erwachsen. Die UN-Kinderrechtskonvention war 1989 gerade verabschiedet und ich war mit meiner Dissertation beschäftigt und stellte fest, dass nach damaligem Recht in Deutschland Kinder nach Trennung oder Scheidung ihrer Eltern kein Recht hatten auf Kontakt zu beiden Elternteilen. Das fand ich unglaublich. Ein Kind kann nichts dafür, wenn sich die Eltern trennen. Und die UN-Kinderrechtskonvention, und das hat mich dann eben getriggert, kennt in Artikel 9 dieses Recht auf unmittelbaren Kontakt mit beiden Elternteilen, auch nach Trennung und Scheidung. In Deutschland war das erst 1998 der Fall, große Kindschaftsrechtsreform. Und das hat mich dann endgültig für dieses Thema Kinderrechte begeistert. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
Mhm. Ja, welchen Gedanken ich immer so bewege, ist, es gibt ja so Erhebungen, zum Beispiel, dass wirklich in den letzten Jahren, ich glaube sogar in den letzten 10, 20 Jahren, ist wirklich, wenn man Menschen gefragt hat, wie sie zu der Ohrfeige stehen, dass das ja ziemlich abgenommen hat, ne? Also, dass man sagen kann, hey, da gibt's wirklich ein Bewusstsein. Und auf der anderen Seite, das wissen Sie natürlich besser als ich, sind die Zahlen der Kindeswohlgefährdung ja auch gestiegen, oder? Also, das können Sie gleich nochmal einordnen. Wie passt das zusammen? Also, können wir generell davon ausgehen, dass es mehr Zahlen gibt? Also, das ist vielleicht jetzt einfach eine persönliche Einschätzung von Ihnen. Also, steigen die Zahlen, weil wir mehr Kinderschutzfälle haben oder steigt das Bewusstsein?
Vermutlich beides. Also tatsächlich haben wir, so würde ich meinen, positive Entwicklung. Sie haben es gerade schon angedeutet, dass zumindest körperliche Gewalt nicht mehr akzeptiert wird. Übrigens auch die allermeisten Eltern wissen, dass es nicht erlaubt ist und die meisten wollen sich daran auch halten. Manche schaffen es nicht. Aber eben lediglich in Überforderungssituationen. Früher gab es ja noch den Fall, warte mal, bis Papa kommt, dann setzt's was. Also die bewusste, die gezielte, die beabsichtigte Gewalt und der Einsatz von körperlichen Bestrafungen, das ist glücklicherweise sehr selten geworden. Wir haben es noch manchmal bei zugewanderten Familien, weil sie einfach die Infos nicht haben oder weil es eine Ungleichzeitigkeit in Entwicklung in ihrem Herkunftsland verglichen mit Deutschland gibt. Aber auch da, wenn Sie dann einige Jahre hier leben, merken Sie und wissen Sie, dass das nicht akzeptiert und auch ja verboten ist. Allerdings bedeutet das nicht, dass Gewalt gegen Kinder kein Thema mehr ist. Es könnte sogar sein, dass wir eine gewisse Verschiebung vom Körper zur Seele haben und das psychischer Druck. Also unter Abi geht gar nichts. Das ist schon vor der Geburt eines Kindes klar. Und das sind ja enorme psychische Belastungen, manchmal auch mehr Bedrohungen, Erpressung und so weiter, Erniedrigung, dass die möglicherweise sogar angestiegen sind. Es ist sehr schwer, hier Zahlen zu bekommen. Was wir zahlenmäßig belegen können, das haben Sie ja auch gerade angedeutet, dass die Zahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen über die letzten 10 Jahre verteilt fast kontinuierlich angestiegen ist. Und da allerdings, und das können wir auch wissenschaftlich kaum auseinanderhalten, stellt sich die Frage, hat die Zahl der Kindeswohlgefährdung zugenommen oder hat das Bewusstsein und die Meldebereitschaft zugenommen? Ich vermute, zumindest hat die Meldebereitschaft zugenommen. Es ist also kein Tabu mehr Und Menschen sind sich dessen schneller bewusst, auch gerade Fachkräfte, die hier schneller reagieren als früher. Es könnte aber auch sein, da drücke ich mich vorsichtig aus, dass zumindest in einigen Bereichen tatsächlich reale Zunahmen es gegeben hat. Und insbesondere denke ich an psychische Gewalt, die übrigens inzwischen der zweithäufigste Grund für eine Kindeswohlgefährdung ist. Das war früher die körperliche, an der Spitze übrigens Vernachlässigung, bis heute mit fast 60% der Meldungen an der Spitze, aber jetzt an zweiter Stelle psychische Gewalt und nicht mehr die körperliche, an vierter Stelle übrigens sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch mit deutlichem Abstand.
Ja, wir wollen ja heute eigentlich gar nicht über Kinderschutz sprechen, beziehungsweise das ist ja eigentlich mit drin, wenn wir über Kinderrechte sprechen. Denn Kinderrechte sind ja etwas, was genau eben Verletzungen verhindern soll. Das ist zumindest ein Grund. Wenn wir jetzt uns mal die Gesetzeslage anschauen, welche Gesetzeslage, Sie hatten vorhin auch schon von der Kinderrechtskonvention gesprochen, auf was können wir uns da stützen von den Gesetzen her, wenn wir uns Kinderrechte anschauen?
Na, es gibt eine ganze Reihe von nicht nur Rechten, sondern tatsächlich von gesetzlichen Grundlagen, also Gesetzen, die auf unterschiedlichen Ebenen vorhanden sind. Auf der internationalen Ebene tatsächlich die UN-Kinderrechtskonvention, also das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Kindern. Ja, so etwas wie das Grundgesetz für alle Kinder dieser Welt. Sehr wichtig, das wissen nämlich viele nicht, auch Juristinnen wissen es manchmal nicht. Sie ist geltendes Recht in Deutschland. Viele denken, so ein Vertrag mit der UNO nicht so wichtig. Das stimmt einfach nicht. Sie ist nach Rücknahme der Vorbehaltserklärung 2010 ist sie geltendes Recht in Deutschland. Das heißt, sie gilt für jedes in Deutschland lebende Kind, übrigens auch unabhängig vom Pass, also deutscher Pass, ausländischer Pass, gar kein Pass. Einfach weil es ein Mensch ist, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, steht dieser Mensch, wenn er in Deutschland sich aufhält, unter dem Schutz der Kinderrechtskonvention. Wir haben noch ein Problem übrigens, dass nach unserem Grundgesetz die Kinderrechtskonvention unterhalb der Verfassung steht. Das heißt, sie hat noch nicht Verfassungsrang, sie steht darunter. Das ist noch ein politisches Problem, aber sie gilt in Deutschland. Und da sind ja ganz umfängliche Kinderrechte, Schutzrechte, Förderrechte, aber auch Beteiligungsrechte verankert. Dann haben wir die EU-Grundrechtecharta, die auch geltendes Recht, sogar unmittelbar einklagbar in Deutschland ist, die einen Artikel 24 Kinderrechte kennt, auch übrigens mit den zentralen Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention ausgestattet. Das ist das internationale Recht, aber auch im deutschen Recht. Gut, im Grundgesetz muss man sagen, da gibt es zwar den Begriff Kinder, aber dort sind Kinder nur als Regelungsgegenstand und nicht als Rechtssubjekte explizit erwähnt. Sie sind zwar Träger von Grundrechten, weil sie ja Menschen sind und da gibt es keine Altersgrenze, aber spezifische Kinderrechte kennt das Grundgesetz bisher leider aus meiner Sicht nicht. Wir haben andere Gesetze, da gibt es explizite Kinderrechte, also zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch des BGB, am bekanntesten vielleicht das Recht auf gewaltfreie Erziehung, aber auch andere Rechte, die dort verankert sind. Das Strafgesetzbuch, da gibt es ja auch Straftaten, die spezifisch sich auf Kinder beziehen, also bekannt sicherlich besonders Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch. Aber auch das SGB VIII, das Kinder- und Jugendhilfegesetz, kennt ja explizite Kinderrechte auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht sei hier genannt das Recht auf den Kita-Platz, was übrigens ein Recht des Kindes ist und nicht ein Recht der Eltern. Das Kind hat das Recht auf diesen Platz. Die Eltern nehmen zwar dieses Recht wahr, solange das Kind noch nicht selber entscheiden kann, aber es ist als Recht des Kindes ausgestattet. Und auch viele weitere Rechte. Und wir haben noch eine weitere Ebene des Rechts. Wir haben auch Länderausführungsgesetze, also Bundesländerausführungsgesetze, die sich zumeist auf das SGB VIII beziehen und zum Teil auch nochmal spezifische Kinderrechte beinhalten.
Mhm. Sie sagten gerade, Kinder sind Träger von diesen Rechten und sie sind Rechtssubjekte, so sagten Sie. Was heißt das genau? Also was meint dieser Begriff?
Naja, dass sie eben nicht Regelungsgegenstand sind. Sie sind überhaupt keine Gegenstände. Sie sind Subjekte, sind Menschen von Anfang an. Das, was Janusz Korczak vor 100 Jahren schon gesagt hat, das Kind wird nicht erst ein Mensch. Es ist schon einer von Beginn an. Und das war ja damals revolutionär und überhaupt noch nicht Praxis, sondern dass das Kind selbst Rechtsträger, Träger von Rechten ist. Das ist übrigens in Deutschland auch nicht immer so gewesen. Es bedurfte erst einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1968, in dem entschieden wurde, also in dieser Entscheidung, dass Kinder Träger von Grundrechten sind. Das war zuvor nicht klar. Es war die Annahme, dass Kinder zwar grundrechtsfähig, aber nicht grundrechtsmündig sind, sozusagen erst allmählich zu vollwertigen Menschen im Sinne von Rechtssubjekten werden. Das ist Gott sei Dank überholt. Ich glaube, keiner in Deutschland, auch keine Politikerinnen würden heute mehr das Gegenteil behaupten. Was wir noch nicht erreicht haben, ist die Unterschiedlichkeit zwischen Kindern und Erwachsenen hier auch rechtlich auf allen Ebenen abzusichern. Also gewissermaßen nur die Gleichheit ist abgesichert, dass Kinder Menschen sind, wie Erwachsene auch Menschen sind. Aber die Unterschiedlichkeit, die besondere Verletzlichkeit von Kindern, die ist noch nicht auf allen Ebenen abgesichert, insbesondere nicht im Grundgesetz.
Und das wäre dann, also die Folge wäre dann, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz müssten. Wäre das dann sozusagen dafür hilfreich?
Genau, das wäre nicht nur hilfreich, es wäre absolut notwendig. Eine Forderung des UN-Ausschusses seit vielen Jahren, dass Deutschland endlich die Kinderrechte in die Verfassung aufnimmt. Vielleicht, dass ich das ein bisschen erläutere. Wenn ich mit Studierenden arbeite zum Thema Kinderrechte, ist eine meiner ersten Fragen, was meint ihr? Sind Kinder und Erwachsene eigentlich gleich oder verschieden? Und aus meiner Sicht wäre die korrekte Antwort, dass Kinder und Erwachsene gleich und verschieden sind. Übrigens auch Frauen und Männer gleich und verschieden sind. Deswegen gibt es eigene Frauenrechte, sonst bräuchten wir die nicht. Frauen sind Menschen wie Männer auch, brauchen auch keine spezifischen Frauenrechte. Aber eben doch, weil es eben auch eine Ungleichheit, eine Verschiedenheit, eine besondere Verletzlichkeit von Frauen gibt. Jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab, aber auf Kinder bezogen gilt genau dasselbe. Erwachsene und Kinder sind gleich und deswegen gelten ja auch die Grundrechte und auch die Menschenrechte natürlich in gleicher Weise für Kinder. Da gibt es ja keinerlei Altersgrenze. Aber es gibt auch eine Verschiedenheit. Kinder sind besonders empfindlich, was ihren Schutz betrifft, aber auch sie haben besondere Förder- und Beteiligungsbedürfnisse, die durch die allgemeinen Grundrechte und Menschenrechte nicht ausreichend abgedeckt sind. Und das ist ja auch der Grund, warum wir eine UN-Kinderrechtskonvention haben. Sonst bräuchten wir die ja nicht, dann würden ja die allgemeinen Menschenrechtsübereinkommen ausreichen. Wenn Sie möchten, kann ich auch mal ein Beispiel geben, um das deutlich zu machen, wie wichtig das ist. Wir hatten in Berlin hier vor einiger Zeit folgenden Fall. Ein Kind, ein 11-jähriger Junge, lebt in Brandenburg und hat sich in die S-Bahn gesetzt, ist nach Berlin gefahren und wurde dort von einem pädosexuellen Ring schwerst sexuell missbraucht. Interessant war, der Junge wusste ganz genau, was da passiert. Und er hat es immer wieder in Anführungszeichen freiwillig gemacht. Er wusste, was ihn da erwartet und er hat zugestimmt. Also das, was wir bei Erwachsenen als Informed Consent Prinzip, als informierte Zustimmung ansehen, war auf diesen Jungen bezogen, vordergründig zumindest zutreffend. Er wusste, was ihn erwartet und er hat das freiwillig getan. Aber es geht um ein Kind und ein Kind mit 11 Jahren ist gar nicht in der Lage, eine informierte Zustimmung zu geben, sondern sein Motiv, da mitzumachen, war vielleicht, oh, so nette Onkels, das kenne ich gar nicht, dass jemand mich braucht oder sogar mag, während das Motiv der Erwachsenen eben eine Form kruder Befriedigung auf Kosten von Kindern ist. Das ist kein symmetrisches, ist kein Partnerschaftsverständnis, Verhältnis. Und hier muss eben sehr klar, und das ist ja auch unsere Rechtslage, deutlich gemacht werden, jeder sexuelle Kontakt eines Erwachsenen mit einem Kind, völlig unabhängig davon, ob das Kind mitgemacht hat oder zugestimmt hat, ist schwerer sexueller Missbrauch. Und da reichen eben die allgemeinen Gesetze, die auf Erwachsene bezogen sagen würde, wo ist das Problem? Der wusste, was passiert. Und er hat zugestimmt und das gilt eben für Kinder nicht, Gott sei Dank. Und das ist ja auch ein Fortschritt, den wir noch gar nicht so lange erreicht haben, dass eben es ein absolutes Tabu Richtung sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern gibt. Ich könnte viele weitere Beispiele nennen, wo es sehr, sehr wichtig ist, eben auch die Unterschiedlichkeit zwischen Kindern und Erwachsenen zu betonen. Und im Grundgesetz, da haben wir zwar natürlich die Grundrechte für alle Kinder geltend, aber die besondere Verletzlichkeit im Sinne von Kinderrechten haben wir eben nicht im Grundgesetz, sondern da, wo sie explizit genannt werden, im Artikel 6 Absatz 2, sind sie Gegenstand der Eltern und nicht eigene Rechtssubjekte mit spezifischen Kinderrechten.
Einen kurzen Moment, gleich geht's weiter, jetzt kommt Werbung. Partner dieser Folge ist die Pediko-Akademie. Passend zum Thema der heutigen Folge bietet die Pediko-Akademie Weiterbildungen an, die dich in deiner pädagogischen Arbeit gezielt unterstützen. Im Seminar Kinderrechte und Kinderschutz geht es darum, wie Kinderrechte im Kita-Alltag konkret umgesetzt werden können. Du beschäftigst dich mit rechtlichen Grundlagen, mit Macht in pädagogischen Beziehungen, mit Anzeichen von Kindeswohlgefährdung und mit wertschätzenden Elterngesprächen. Ergänzend dazu vermittelt der Grundkurs Fachkraft zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung Handlungssicherheit in belastenden Situationen. Im Mittelpunkt stehen rechtliche Rahmenbedingungen, professionelle Einschätzung, Dokumentation und Interventionsketten und hilfreiche Reaktionsmöglichkeiten. Alle weiteren Infos und Weiterbildungsmöglichkeiten der Pedico-Akademie findest du unter pedico-akademie.de/kinderrecht. Pedico wie immer mit AE. pedico-akademie.de/kinderrecht. Diesen und weitere Links findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Na, ich krieg nur so am Rand mit, was so die Argumente sind gegen Kinderrechte im Grundgesetz. Und da meine ich so, also zu erinnern, dass es sowas ist wie, ja, aber wenn wir jetzt die Grundrechte haben, dann sind das ja, ne, die Würde des Menschen. Und da wäre ja, es ist unantastbar. Und da würde man ja sagen, ein Kind, es hat eben auch Würde und dann darf es auch nicht verletzt werden, jetzt mal ganz platt gesagt. Sie haben es jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Was ist dann aber das Spezifische? Also Sie sagten ja, das ist total notwendig, weil sie eben verletzlicher sind. Gibt es noch andere Argumente oder ja, so eine kompakte Argumentationslage?
Na, es gibt Gegenargumente. Also das eine, was Sie gerade genannt haben, dass Kinder doch Menschen seien und wir keine Spezialrechte brauchen, übertragen Sie das mal auf Frauenrechte. Wir brauchen doch keine Spezialrechte für Frauen. Doch, wir brauchen sie, weil es besondere Verletzlichkeiten gibt. Und gerade, Sie haben die Würde des Menschen angesprochen, in dem von mir geschilderten Fall mit diesem Jungen, würde man dann argumentieren, der hat doch zugestimmt. Der wusste, was ihn da erwartet. Wo ist da ein Problem mit der Würde des Kindes? Natürlich gibt es ein massives Problem, weil es eben ein Kind ist und nicht eine erwachsene Person. Und ich könnte, wie gesagt, hier viele Beispiele dieser Art bringen. Und es gibt ein zweites Gegenargument, übrigens gegen Kinderrechte ins Grundgesetz. Das betrifft die Position der Eltern. Insbesondere von politisch rechter bis sehr rechter Position wird argumentiert, die Elternrechte würden nach hinten geschoben werden. Ich halte das für ein Missverständnis und auch für Blödsinn. Auch ich möchte keine Staatserziehung. Übrigens auch die Kinderrechtskonvention kennt keine Staatserziehung. Im Artikel 18 dort ist sehr klar der Elternvorrang vor staatlicher Verantwortung niedergelegt. Und auch das Grundgesetz im Artikel 6 Absatz 2 hat ja formuliert, Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Das ist auch eine Pflicht, das ist ja nicht nur ein Recht, sondern ein Pflichtrecht. Auch ich bin dagegen, die Eingriffsschwelle des Staates herabzusetzen. Die ist sehr hoch in Deutschland, nämlich erst bei Kindeswohlgefährdung. Ist der Staat berechtigt und dann aber auch verpflichtet, in Elternrechte einzugreifen. Diese Grenze soll nicht nach unten verschoben werden. Ich würde mich jedenfalls vehement dagegen aussprechen. Darum geht es auch gar nicht bei Kinderrechten ins Grundgesetz. Das heißt, die Kinderrichter richten sich nicht gegen die Eltern, sondern sie richten sich an den Staat. Und ich als Vater oder inzwischen Großvater übrigens würde mich freuen, wenn meine Kinder mehr Rechte gegenüber dem Staat hätten. Denn dann würde ich als Elternteil ja auch sagen können, wie sieht es denn mit den Kinderrechten aus in der Kita oder in der Schule? Oder gucken wir doch mal die Spielplätze an oder vieles andere in Deutschland. Und das wäre ja die Hauptveränderung, dass nämlich Kinder gegenüber dem Staat deutlich verbesserte Rechtspositionen hätten. Nicht die Eltern würden geschwächt, im Gegenteil.
Sie sagten, Kinder sind nicht gleich oder sie sind gleich und nicht gleich. Ist das das, was Sie auch meinen mit dem, dass Kinder Träger ihrer Rechte sind und die Erwachsenen aber die Verantwortungsträger sind, um dann die Kinderrechte zum Beispiel einzufordern?
Ja, das ist damit in engem Zusammenhang zu sehen, dass nämlich natürlich, um das auch gleich zu sagen, natürlich haben Erwachsene auch ihre eigenen Rechte. Sie sind selbst Rechtsträger, selbstverständlich eben Träger aller Menschenrechte und so weiter und so fort. Aber wenn es um Kinder geht, sind sie Pflichtenträger. Das heißt, sie sind als Erwachsene, übrigens auch gar nicht nur als Eltern, auch die gesamten Erwachsenschaft sozusagen, die Gesellschaft, ist verantwortlich für die Verwirklichung von Kinderrechten. Das können wir nicht Kinder aufhalten. Wir können einem Zweijährigen nicht sagen, du musst selber für die Verwirklichung deiner Rechte sorgen, sondern da haben wir als Erwachsene die Verantwortung. Im Englischen wird von Duty Bearers gesprochen, also von Pflichtenträgern, die wir Erwachsene sind, und die Kinder sind Rights Holders, also Rechteinhaber. Aber das bezieht sich eben spezifisch jetzt auf Kinderrechte. Wenn es um generelle Menschenrechte geht, sind natürlich wir Erwachsene auch Rechteinhaber. Das ist ja klar. Aber auf Kinder bezogen haben wir die Verantwortung.
Mhm.
Haben Sie da auch ein Beispiel, wo das nochmal deutlich wird, wie Erwachsene in der Verantwortung stehen in dem Zusammenhang?
Ja, vielleicht ein sehr konkretes Beispiel. Also nehmen wir mal an, eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind hat sich neu verpartnert und hat einen Freund, der kürzlich wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden ist. Jetzt auf der Erwachsenenebene kann man sagen und muss man auch sagen, wie die ihre Partnerschaft gestaltet, ist wirklich ihre Privatangelegenheit. Da hat niemand irgendwie etwas zu sagen oder sich einzumischen. Anders sieht es aus, wenn es um das Kind in dieser Familie geht. Und es könnte ein sehr hohes Risiko bestehen, sexuellen Missbrauchs durch diese neue Partnerschaft. Das heißt, wenn die Mutter sich dafür entscheidet, diesen Partner in ihre Wohnung zu lassen und dort auch das Kind sich aufhält, könnte es sein, dass hier eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und ein Familiengericht beispielsweise das Gebot ausspricht, dass die zwar ihre Partnerschaft leben kann, wie sie will, aber nicht, wenn das Kind dabei ist. Das heißt, ein Gebot, dass er nicht die gemeinsame Wohnung betreten darf. Um nur mal ein Beispiel zu nehmen, wo eben wir als Erwachsene die Verantwortung haben, letztlich dann auch als Gesellschaft, und wir nicht sagen können, wie jetzt bei Erwachsenen, wie die ihre Verhältnisse gestalten und wer mit wem hier Kontakt hat, das können die selber entscheiden. Bei Kindern gibt es eben die besondere Verantwortung natürlich in erster Linie der Eltern, aber auch insgesamt sämtlicher Erwachsenen und der Gesellschaft.
Haben Sie zufälligerweise auch gerade ein Beispiel aus der Kita im Petto, wenn es um Verantwortungsträger geht und die Rechte der Kinder?
Ja, hätte ich auch. Also ich finde immer eines der spannendsten Diskussionen auf Kita bezogen, wo es um Selbstbestimmung des Kindes geht. Auf der einen Seite, das wäre sozusagen das erste Level, wo es um Partizipation geht. Das ist ja was anderes. Das wäre ein zweites Level. Und wo es drittens, und das wäre ein drittes Level, dann um erwachsene Verantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte geht und wir Kindern etwas nicht erlauben können, aus gutem Grund. Und die große pädagogische Kunst besteht darin, zwischen diesen drei Levels zu unterscheiden. Und da kann man jetzt viele Praxisbeispiele nehmen. Ein Klassiker ist sicherlich die Mahlzeitengestaltung. Also was kann das Kind ganz alleine entscheiden, zum Beispiel ob es was ist und auch wie viel und von dem Angebotenen, wie viel es ist. Also da gibt es eine kleine Einschränkung, Verteilungsgerechtigkeit. Aber das ist nicht Partizipation, sondern Selbstbestimmung des Kindes. Dann haben wir Bereiche, wo die Kinder mitentscheiden können, also partizipieren können. Zum Beispiel, was auf den Tisch kommt, also schmeckt es den Kindern überhaupt? Da haben sie natürlich ein Mitspracherecht und können sich zu Wort melden. Aber die Letztentscheidung liegt bei den Erwachsenen. Gesunde Kinderernährung ist das Stichwort. Aber sie haben ein Partizipationsrecht. Und natürlich gibt es auch Aspekte, wo wir Kindern ganz deutlich sagen müssen, nein, das können wir dir aus gutem Grund nicht erlauben. Also nehmen Sie ein zweijähriges Kind, was mit einer heißen Suppenschüssel durch den Raum laufen möchte, das geht nicht. Oder ein Kind, was dem anderen immer im Essen rummanscht, also gerade wenn es um Unfallträchtigkeit geht oder auch übergriffiges Verhalten, da ist unsere Erwachsenenverantwortung gefragt.
Ja, genau, da sind wir in der Verantwortung als Erwachsene. Denn wenn wir jetzt Kinder also alles entscheiden lassen würden, dann könnte man ja sozusagen im Extremfall sagen, wäre das ja wieder eine Art von Vernachlässigung am Ende, ne? Also wenn jetzt Kinder wirklich alles, also sich komplett selbst überlassen sind und selbst alles entscheiden können, dann ist das, könnte das sehr gefährlich werden. Und da ist natürlich dann die Verantwortung der Erwachsenen total wichtig.
Ja, das ist übrigens ein häufiges Missverständnis Kinderrechten gegenüber. Auch manche Eltern haben dieses Missverständnis, jetzt sollen mal die Kinder alles selber entscheiden. So steht es überhaupt nicht in der Kinderrechtskonvention. Im Artikel 5, ein sehr schön formulierter Artikel, wo das Verhältnis übrigens von Erwachsenen zu Kindern definiert ist, insbesondere von Eltern zu Kindern, aber auch von Fachkräften zu Kindern. Und dort heißt es sehr klar, dass wir eine Leitungs- und Führungsverantwortung Kindern gegenüber haben. Allerdings nicht, wie wir wollen. Kinder sind kein Besitz der Eltern oder auch nicht von Fachkräften, sondern unsere Verantwortung, wie es da heißt, die Kinder zu leiten und zu führen, besteht in puncto Verwirklichung der Kinderrechte. Das ist unsere Verantwortung, unsere Leitungs- und Führungsverantwortung. Aber eben nicht, jetzt sollen wir die Kinder alles alleine entscheiden. Das ist ein krasses Missverständnis. Und so steht es auch nicht in der UN-Kinderrechtskonvention.
Welche Kinderrechte gibt es denn jetzt alles? Also die lassen sich ja in so verschiedene Rubriken einteilen. Also das eine ist eben Partizipation und Beteiligung und so weiter. Welche gibt es denn noch?
Naja, wie gesagt, dieser Dreiklang besteht zwischen Schutzförder- und Beteiligungsrechten und ich kann es ein bisschen unterscheiden. Also bei den Schutzrechten denken wir in Deutschland vor allem an das Recht auf Schutz vor Gewalt. Aber es gibt auch viele weitere Schutzrechte, zum Beispiel das Recht auf Schutz der Privatsphäre, das Recht auf Schutz vor Unfällen, das Recht auf Schutz vor gesundheitlichen Gefahren. Aber auch der Medienschutz ist ein wichtiges Schutzrecht, also das Recht auf Schutz vor schädigenden Einflüssen von Medien. Und ein ganz zentrales Schutzrecht, der UN-Kinderrechtsausschuss spricht sogar von einem General Principle, von einem allgemeinen Prinzip, das Recht auf Schutz vor jeder Form von Diskriminierung. Alle Kinder haben gleiche Rechte. Das ist ein zentrales Schutzrecht, vielleicht das Allerwichtigste. Bei den Förderrechten kennen sicherlich die meisten das Recht auf Bildung, aber auch das Recht auf gesundheitliche Förderung, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen müssen. Und eines meiner übrigens Lieblingskinderrechte, Artikel 31, jedes Kind hat das Recht auf Spiel. Freizeit, Ruhe, Erholung, freie künstlerische Betätigung. Auch das ist ein Förderrecht und die Beteiligungsrechte, das Recht, dass das Kind seine Sichtweise darstellen kann, dass es gehört wird und dass seine Sichtweise, übrigens nicht nur seine Meinung, weil es gibt ja Kinder, die können auch gar nicht sprechen, aber sie haben eine Perspektive, eine Sichtweise, also die körpersprachlichen Signale, mimisch-gestisch und so weiter, dass diese Sichtweise des Kindes auch bei den das Kind betreffenden Entscheidungen angemessen berücksichtigt wird. Aber auch viele andere Beteiligungsrechte, zum Beispiel auch Glaubens-, Religionsfreiheit, Gedanken-, Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, auch politische Rechte stehen Kindern zu. Gibt es eigene Artikel, tatsächlich auch die Meinungsfreiheit und übrigens auch die Freiheit, sich Informationen über Medien zu beschaffen. Weil Kinderrechte gelten ja noch für 16- oder 17-Jährige und da ist zum Beispiel das Thema Internet ja ein Riesenthema. Es geht ja nicht nur um den Medienschutz, sondern auch um das Recht auf Zugang zu Medien und das Recht, sich Informationen über Medien zu beschaffen.
Ja, ich muss immer daran denken, also eins meiner Lieblingsthemen ist ja Eingewöhnung und ich muss immer daran denken, welche Relevanz haben die Kinderrechte in Eingewöhnungsprozessen? Können Sie uns da so ein bisschen mitnehmen, wo da welche Kinderrechte relevant werden können in so Eingewöhnungsprozessen, so als ein Beispiel vielleicht?
Ja, also es ist eine ganze Reihe von Rechten spielt hier eine Rolle. Vielleicht spezifisch tatsächlich das Recht auf Beteiligung in dieser ja sehr herausfordernden Übergangsphase. Beteiligung heißt ja in diesem Falle nicht, dass die Kinder in ganzen Sätzen uns ihre Meinung mitteilen. Das würde ja bei einem einjährigen, anderthalbjährigen Kind nicht zu erwarten sein. Aber sie senden uns ihre Signale aus und unsere Verantwortung, das ist ja auch die berühmte Definition von Feinfühligkeit, von Sensitivity, ist es, diese Signale wahrzunehmen, sie einigermaßen korrekt zu interpretieren, was gar nicht so einfach ist, und auch sie angemessen zu berücksichtigen bei der Gestaltung der Eingewöhnung. Und hier kann es natürlich sehr unterschiedliche Signale geben. Es kann ein Kind uns zeigen, Mensch, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich lachen und mich auch an jemand wenden, wenn ich Trost suche und es mir nicht gut geht. Aber wir haben natürlich auch Signale von Kindern, die das Gegenteil darstellen. Also ich komme hier nicht an und mir ist das alles viel zu viel und ich möchte eigentlich wieder nach Hause gehen und diese Signale wahrzunehmen und eben angemessen zu beantworten, das ist sicherlich die große Kunst.
Ja, absolut. Ich muss eben an eine Eingewöhnungsszene denken, die immer wieder auftaucht, aber ich habe ein spezielles Bild vor Augen, wo dann wirklich ein Kind eine Stunde lang weint und immer wieder jammert und ja, ganz verweinte Augen hat und sobald die Tür aufgeht, ne, fängt das Kind wieder stark an zu weinen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das ist geht in Richtung Kindeswohlgefährdung, also ein Stück weit in so eine Richtung von emotionaler Vernachlässigung, weil man eindeutig sieht, dass das Kind nicht getröstet werden kann. Wie kann man denn da jetzt, wie stehen jetzt hier Kinderrechte mit Kinderschutz in Verbindung? Oder generell, also ist jetzt nur ein Beispiel, aber wie sind denn Kinderrechte, ja, was haben die mit Kinderschutz zu tun auch?
Also Kinderschutz beinhaltet ja Schutzrechte und insofern gibt es eine sehr enge Verbindung mit den Kinderrechten. Das Beispiel, was Sie gerade angeführt haben, es kann ja auf verschiedenen Ebenen Probleme geben. Es kann sein, dass die Eltern hier nicht die nötige Sensibilität mitbringen und ihr Kind überschätzen oder auch meinen, die Eingewöhnung muss in 2 Tagen abgeschlossen sein und nicht die Geduld aufbringen, dass es ja manchmal 3 oder 4 Wochen auch dauern kann und in seltenen Fällen auch eine Eingewöhnung abgebrochen werden muss. Das gibt es zwar nicht sehr häufig, aber es kommt ja auch vor. Also die Problematik kann eher auf der Elternebene liegen oder auch Trennungsängste der Eltern selbst beinhalten. Also es gibt da ja unterschiedliche Möglichkeiten. Sie kann aber auch die Problematik auf Ebene der Einrichtungen liegen, dass die Einrichtung hier nicht die entsprechenden Ressourcen oder einfach nicht das Fachwissen hat, dass Kinder natürlich Trost benötigen, wenn sie weinen, dass die Eltern sofort auch eine Rückmeldung bekommen müssen, dass die Eingewöhnung auch modifiziert werden muss. Das sehen die Konzepte ja eigentlich auch vor. Aber in der Praxis läuft es eben nicht immer kindgerecht. Und vielleicht noch ein Hinweis, ich wäre ein bisschen zurückhaltend, vorschnell von Kindeswohlgefährdung zu sprechen. Sie haben mir den Begriff in den Mund genommen. Das kann sein in extremen Ausnahmefällen, aber Kindeswohlgefährdung ist ein sehr, sehr hochschwelliger Begriff. Das heißt, nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs muss bei einer Kindeswohlgefährdung eine erhebliche und zwar nachhaltige Schädigung des Kindes vorauszusehen sein. Da würde ich wieder sagen, in den meisten Fällen ist das nicht der Fall, glücklicherweise, weil zwar die Kinder Trauerreaktionen zeigen oder auch Leid zeigen, aber das nicht immer zu einer nachhaltigen, erheblichen Schädigung führen muss. Allerdings, und jetzt nehme ich einen anderen Begriff in den Mund, kann es durchaus die Schwelle einer Kindeswohlbeeinträchtigung überschreiten, die übrigens meldepflichtig sogar wäre gegenüber den Aufsichtsbehörden. Also wir müssen da unterschiedliche Eingriffsschwellen unterscheiden. Der Begriff Kindeswohlgefährdung bezieht sich ja in erster Linie auf elterliches Fehlverhalten, während Beeinträchtigung, eine niedrigere Schwelle, sich auf Fehlverhalten und Gewalt durch Fachkräfte in den Einrichtungen bezieht. Aber beides kann natürlich auch miteinander in Kombination stehen. Mhm.
Und wie ist der Zusammenhang jetzt mit den Kinderrechten in so einer Situation?
Naja, es gäbe mehrere Rechte. Also zum einen tatsächlich, dass das Kind Artikel 9 wäre, dass das Kind nicht einfach von den Eltern getrennt werden darf, sondern wenn, muss es eben diese Übergangsbegleitung geben. Wir nennen das dann in Deutschland Eingewöhnung. Das wäre ein Recht. Aber auch der Vorrang des Kindeswohls, ein ganz zentrales Kinderrecht, Artikel 3 Absatz 1 Kinderrechtskonvention. Das heißt, dass die Interessen des Kindes und nicht die Interessen der Eltern oder die Interessen der Einrichtung hier im Vordergrund stehen dürfen. Und ja, auch das Recht auf Schutz vor Gewalt spielt hier eine Rolle. Dazu zählen ja auch psychische Gewalt. Also wenn hier Signale des Kindes einfach übersehen werden und so getan wird, als ob es dem Kind nichts ausmacht oder wie man dann so manchmal ja auch schrecklicherweise sagt, hier muss das Kind jetzt durch und die Signale eben nicht beachtet werden. Das könnte ja auch eine Form psychischer Gewalt sein. Also mehrere Kinderrechte wären hier betroffen.
Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie können Kinder auf ihre Rechte hinweisen? Weil sie können das ja nicht explizit, wenn sie jetzt so klein sind. Das sagten Sie auch bereits. Wie können wir denn in der Kita, ja, Kinder hören, ne? Wie können sie sich beschweren darüber, dass ihre Kinderrechte nicht eingehalten werden? Welche Möglichkeiten haben wir da?
Naja, zunächst mal ist ja Beteiligung und auch Beschwerde nicht an eine Altersgrenze gebunden. Also sie gilt von spätestens Geburt an bis zum 18. Lebensjahr, soweit es die Kinderrechte betrifft. Und natürlich bei jungen Kindern, die noch gar nicht so sprechfähig sind, entweder weil sie die Sprache noch nicht beherrschen oder, und das gilt durchaus auch für ältere Kinder, weil sie die Worte nicht finden oder sich eben anders ausdrücken, als vielleicht unsere Fachsprache es nahelegt. Ein Kind würde nicht sagen, ich bin sexuell missbraucht worden mit 5 oder mit 7, selbst mit 8 oder 9 Jahren sagen das Kinder üblicherweise nicht. Aber Kinder, wenn sie sprechen können, berichten uns etwas, was aus erwachsener Perspektive möglicherweise auf Gewalt oder sexuellen Missbrauch hinweisen könnte. Bei den jungen Kindern, die ja noch gar nicht sprachfähig sind, sind es tatsächlich eher die körperlichen Signale, also die Wesensveränderungen beispielsweise, die Kinder zeigen. Ein Kind, was recht fröhlich gewesen ist und dann auf einmal ins Gegenteil verkehrt und nicht nur aus einer Stimmung heraus. Oder ein Kind, was schon die, wie wir ja sagen, Ausscheidungsautonomie erreicht hat und dann auf einmal wieder einlässt. Da sollten wir uns schon Fragen stellen, wobei wir natürlich auch wissen müssen, dass nicht jedes Verhalten und auch jedes besorgniserregende Verhalten dieselbe Ursache hat. Es kann sehr, sehr unterschiedliche Ursachen geben. Und um bei dem Thema sexueller Missbrauch zu bleiben, da gibt es nur sehr wenige spezifische Symptome und sehr viele unspezifische Symptome, die auch andere Ursachen haben können.
Okay, Sie machen in Ihrem Buch eine Gegenüberstellung auf, bedürfnisorientierter Ansatz gegenüber dem rechtebasierten Ansatz. Und vielleicht können Sie erstmal noch mal erläutern, was ist denn der rechtebasierte Ansatz für die Kita, der Kinderrechtsansatz?
Also ein rechtebasierter Ansatz in der Arbeit mit Kindern, auch nicht nur in der Kita, sondern in allen Bereichen, wo es um Kinder geht, bedeutet sämtliches Handeln, also die Planung von Projekten beispielsweise, auch die Konzeptgestaltung, die Alltagsgestaltung mit den Kindern, die Zusammenarbeit mit den Eltern, Beschwerdemöglichkeiten, Kinderschutzfragen und so weiter an den Rechten der Kinder zu orientieren. Das ist ein Ansatz, der mit Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention 1989 weltweit an Fahrt aufgenommen hat. Sehr interessant ist übrigens UNICEF in diesem Zusammenhang. UNICEF war bis 1989 keine Kinderrechtsorganisation. Es war eher eine Organisation, die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert hat, eine Wohltätigkeitsorganisation. Heute heißt es ja offiziell immer noch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, also Wohlfahrtsorganisation. Aber, und das hat die Wende dann eingeläutet, seit 1989 versteht sich UNICEF ganz klar als kinderrechtsbasierte Organisation. Und nicht nur UNICEF, alle großen internationalen Organisationen, Save the Children, World Vision, Plan International und so weiter, kinderrechtsbasiert. Und auch in Deutschland übrigens gab es diese Veränderung. Der Deutsche Kinderschutzbund, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Liga für das Kind, wo ich ja sehr aktiv bin, aber auch die Wohlfahrtsorganisation, die Caritas, die Diakonie, die AWO, das Rote Kreuz, die auch große Kita-Träger sind, wenn es um Kinder geht, haben sich alle auf den Weg gemacht, sich kinderrechtsbasiert aufzustellen. Das heißt, in Ergänzung zu dem bedürfnisorientierten Ansatz eine Weiterentwicklung, eben einen rechtebasierten Ansatz zu fahren.
Genau, also das heißt, Sie nennen es eine Weiterentwicklung und machen da so einen Vergleich zwischen bedürfnisorientierten Ansatz und rechtebasierten Ansatz. Können Sie das so ein bisschen uns darlegen, diesen Vergleich? Was meint der bedürfnisorientierte Ansatz und was meint der rechtebasierte und was ist da vielleicht auch die Weiterentwicklung oder der Unterschied?
Vielleicht zwei Punkte, die ich nennen möchte. Zum einen, beim bedürfnisorientierten Ansatz geht es ja stark auch um subjektive Einschätzungen, Bedürfnisse, während Rechte sind objektive Ansprüche, die wir Kindern schulden. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, also die Beanspruchung, die auf die Kinder ein Recht haben, wenn es um ihre Rechte geht. Und ein zweiter Punkt, bei den Bedürfnissen wird sehr oft hierarchisiert. Wir sprechen zum Beispiel von Grundbedürfnissen oder diese Bedürfnispyramide von Maslow, die ja sehr berühmt ist, wo wir von Basisbedürfnissen und Bedürfnissen mittlerer Bedeutung und dann auch ganz oben an der Spitze dann geistige Bedürfnisse und so weiter sehen. Das heißt, es gibt Hierarchisierungen, während ein rechtebasierter Ansatz von einer Gleichwertigkeit sämtlicher Rechte ausgeht, einer Unteilbarkeit der Rechte. Zum Beispiel sind Schutzrechte nicht wichtiger als Beteiligungsrechte, sondern sie gehören untrennbar zusammen. Und das finde ich eine große Stärke des rechtebasierten Ansatzes. Und natürlich vor allem würde ich sagen, dass ein bedürfnisorientierter Ansatz doch das Handeln letztlich in das Belieben der Eltern, der Staaten, der Gesellschaft stellt, während ein rechtebasierter Ansatz mit Verpflichtungen verbunden ist. Also der Verpflichtungsgrad ist deutlich höher. Letztlich geht es um Einklagbarkeit und nicht nur um, sind wir gut oder schlecht gegenüber Kindern.
Welche Stärke ich beim bedürfnisorientierten Ansatz sehe, ist natürlich, dass man sozusagen insgesamt in der konkreten Situation vielleicht handlungsfähiger ist von dem, was kann ich jetzt sagen, was kann ich jetzt tun, wie kann ich die Gefühle wahrnehmen, ne? Wie kann ich die Bedürfnisse, es gibt ja auch andere Konzepte, eben die psychische Bedürfnisse weiter in den Vordergrund stellen und nicht wie bei Maslow zum Beispiel in der Pyramide, dass ich da sehr genau oder besser reflektieren kann, wie kann ich jetzt konkret handeln in der Situation, und gleichzeitig sind die Rechte im Hintergrund total wichtig, ne? Also ich sehe da so eine, für mich beide Ebenen, die total wichtig sind, zusammenzubringen, ne? Dass sozusagen die Rechte ganz klar im Vordergrund stehen müssen, also was erwartbar ist, was Kinder, dass sie eben beteiligt werden müssen, ne? Dass sie geschützt werden müssen. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch Ansätze, die Handlung sehr konkret machen dann in dem Moment, weil ich erlebe schon auch viele Fachkräfte, die dann in bestimmten Situationen auch nicht genau wissen, was soll ich jetzt genau machen. Zum Beispiel, ich erinnere mich an unseren Fachtag, wo es um das Steinewerfen ging, ne? Was mache ich jetzt, wenn das Kind den Stein wirft und gerade im Begriff ist, wieder den Stein zu werfen, darf ich jetzt das Kind festhalten oder nicht? Und was mache ich genau? Was sage ich dann und so weiter, ne?
Also damit ich jetzt nicht missverstanden werde, natürlich haben Kinder Bedürfnisse, das ist ja klar. Und auch meine Definition von Kindeswohl schließt auch an die Bedürfnisse, aber eben auch an die Rechte von Kindern an. Wo ich widersprechen würde, ist die Frage, ob Kinderrechte zu wenig konkret sind. Das glaube ich nicht, dann müssen sie nur richtig verstanden werden. Und im wirklichen Leben geht es ja meistens auch um eine Kombination unterschiedlicher Rechte. Also nehmen wir das Steinewerfen. Das sehr konkret dann vor Augen zu haben, was hier ein rechtebasierter Ansatz fordern würde, da würde ich schon sagen, dass es um sehr konkretes Handeln auch geht und ich da keinen Widerspruch sehe. Vielleicht noch eine kritische Anmerkung zum bedürfnisorientierten Ansatz. Ich glaube, eine Gefahr liegt auch darin, den Willen eines Kindes nicht mehr ausreichend ernst zu nehmen, sondern doch häufig Argumentationen hören, das Kind will jetzt zwar dieses oder jenes oder schreit, es möchte dieses oder jenes, aber eigentlich hat es ein anderes Bedürfnis. Das finde ich auch problematisch, weil es nimmt den Willen des Kindes nämlich nicht mehr so richtig ernst. Da mag zwar inhaltlich durchaus manchmal was dran sein, dass dann natürlich mit diesem Willen auch Bedürfnisse verbunden sind, die das Kind vielleicht gar nicht äußert oder nicht äußern kann in dieser Situation. Aber ich sehe die Gefahr, dass erwachsene Kinder vereinnahmen, wenn sie den Willen gewissermaßen uminterpretieren. Diese Gefahr sehe ich beim bedürfnisorientierten Ansatz.
Das sehe ich auch, diese Gefahr von, ne, die Unterscheidung zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Und wenn ich jetzt sage, es ist ein Wunsch, dann muss ich diesem Wunsch nicht mehr nachkommen, so ungefähr, ne? Und dann greift natürlich zum Beispiel die Kinderrechte auf Beteiligung. Ja, sehr spannend. Ich freue mich total, dass Sie hier waren, Herr Maywald, und uns mitgenommen haben in die Welt der Kinderrechte. Und des Kinderschutzes ja auch, wie man merkt, das hängt ja immer zusammen. Und danke Ihnen sehr, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und natürlich viel Erfolg Ihrem Podcast.
Dankeschön. Machen Sie es gut.
Vielen Dank, Herr Maywald. Das war die Folge zum Thema Kinderrechte und kinderrechtsbasierte Pädagogik. Und freue mich sehr über den Austausch, den wir hatten, über die Grundlagen der Kinderrechte. Und das soll erstmal die Basis bilden für die Folge, die als nächstes kommt, wo wir nochmal mehr in die Anwendung gehen der Kinderrechte. Und ich fand auch nochmal den Vergleich interessant zwischen bedürfnisorientierter Pädagogik, für die ich ja viel unterwegs bin, und des kinderrechtsbasierten Ansatzes. Und für mich wurde wieder deutlich, wie sehr und wie gut das zusammengeht und wir uns immer wieder natürlich vor Augen halten müssen, was sind die Rechte des Kindes und wo können wir denn eben auch nicht sagen, ja, das ist halt ein Wunsch, deswegen können wir den einfach ausschlagen. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, kinderrechtsbasiert sollten und müssen wir immer arbeiten. Und die bedürfnisorientierte Pädagogik hilft dabei, genau zu wissen, was kann ich dann in welchem Moment genau sagen, wie kann ich mich genau reflektieren und wie ist dann die Beziehung in dem Moment gestaltbar, natürlich immer auf der Grundlage der Kinderrechte. Ich hoffe, ihr konntet sehr, sehr viel für euch mitnehmen, für euren Alltag, für eure Praxis, und danke sehr fürs Zuhören. Alle Informationen finden sich auf jeden Fall in den Shownotes, den Kontakt zu Herrn Maywald und auch zu mir und natürlich alle Links zu den Veranstaltungen, die zu Beginn genannt wurden, zur Fortbildung mit Andrea Touris, dem aufgezeichneten Vortrag von Dr. Andrea Touris und natürlich auch nochmal zu unserem großen Online-Kurs zur bedürfnisorientierten Pädagogik. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.